SWR 2 Kultur aktuell.
Sie hören SWR 2 am Morgen. Während der vergangenen Tage ist gerade um den Impfstoff des Pharmaunternehmens AstraZeneca ja wieder ein ziemlich hässlicher Streit entbrannt, der kurz und gut auf die Frage hinausläuft, wer denn, wenn es denn mal soweit ist, nun als erster wie viel Impfstoff beziehen darf. Und die anfangs beschworene Solidarität der Staatengemeinschaft, so scheint es, kommt da schon wieder etwas unter die Räder. Jeder will der Erste sein. Dabei kann die Pandemie ja dauerhaft nur eingedämmt werden, wenn sie weltweit bekämpft wird, wenn also auch möglichst viele Menschen weltweit geimpft werden. Damit beschäftigt sich auch Anne Jung, die Gesundheitsreferentin bei Medico International, einer Hilfsorganisation, die sich für Menschen in Not einsetzt und insbesondere strukturelle Ursachen von Armut und Ausgrenzung bekämpfen will. Ich grüße Sie, Frau Jung.
Tag.
Um Ausgrenzung geht es ja hier auch, nämlich eben darum, ob Menschen in ärmeren Ländern überhaupt Aussicht haben, einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu bekommen oder eben nicht. Wie sieht es denn da aus jenseits der USA und den begüterten Staaten in Europa?
Ja, die Weltkugel teilt sich leider gerade genau in zwei Hälften auf. Diejenigen, wo die Impfkampagne bereits begonnen hat, nämlich in den reichen Ländern oder den reichen Teilen der Welt, und denen, die noch völlig mit leeren Händen dastehen oder wo es nur ganz unzureichende Versorgung mit den Impfstoffen gibt. Ich hatte kürzlich erst die Gelegenheit, auch mit unseren Projektpartnern in Südafrika zu sprechen. Die leiden nicht nur an hohen Infektionszahlen, sondern auch an den sozioökonomischen Folgen der Pandemie. Und dort ist der Impfstoff noch überhaupt nicht angekommen.
Was sind denn die Konsequenzen, wenn eben in einer solchen globalen Pandemie nicht global solidarisch gehandelt wird, sondern eben reiche Industrienationen in erster Linie die eigene Bevölkerung im Blick haben?
Also zunächst bleibt einfach eine Tatsache bestehen. Diese Pandemie ist erst zu Ende, wenn sie für uns alle zu Ende ist. Und das gilt nicht für Deutschland und nicht nur für Europa, sondern für die ganze Welt. Und Sie können sich vorstellen, dass in armen Ländern, wo über die Hälfte der Bevölkerung faktisch von der Hand in den Mund lebt, wo es überhaupt keine Rücklagen gibt, eine ganz dramatische Situation entsteht, dass nämlich die Schutzmaßnahmen vor dem Virus selber lebensbedrohlich sind, weil die Menschen nicht rausgehen können, ihren Handel nicht nachkommen können und eben nicht mehr in der Lage sind, für das tägliche Überleben zu sorgen. Das heißt also, die Auswirkungen mit Blick auf die Zunahme von Hunger und von Armut sind jetzt schon absolut dramatisch.
Man hat ja den Eindruck, das ist so eine Frage von Angebot und Nachfrage. Wer jetzt sehr viel für einen Impfstoff zu bezahlen bereit ist, wie jetzt beispielsweise Israel im Vergleich zur EU, einen dreimal höheren Preis gezahlt hat für einen Impfstoff, der kommt zum Zug, andere kommen nicht zum Zug. Hängt es tatsächlich an den wirtschaftlichen Interessen der Pharmakonzerne?
Nicht nur. Es ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, aber ich fände es sehr viel wichtiger, den Blick auf die Politik zu richten, weil die hätte die Möglichkeit gehabt, die Vergabe von öffentlichen Mitteln auch an Bedingungen zu knüpfen. Es sind ja Millionen bis über eine Milliarde Euro in die Erforschung des Impfstoffes geflossen aus öffentlichen Kassen, also um es mal klar auszudrücken, das Geld von uns allen auch dabei. Und es ist hier versäumt worden, da klare Richtlinien festzulegen bezüglich der Abgabepreise des Impfstoffes, bezüglich aber auch der Frage zum Beispiel der Bereitstellung der Forschungsergebnisse, damit eben auch an allen Orten gleichermaßen an der Entwicklung von guten und sicheren Impfstoffen geforscht werden kann.
Das bedeutet, dass man Pharmaunternehmen letztlich anweisen müsste, bestimmte Liefermengen für bestimmte Länder herzustellen?
Das wäre auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache gewesen. Es wird ja jetzt gerade versucht, angesiedelt an die Weltgesundheitsorganisation, auf so einer freiwilligen Hilfsbasis einen Ausgleich zu schaffen. Diese Initiative funktioniert noch sehr unzureichend, weil noch 3/4 der Mittel ausbleiben, um damit die armen Länder zu versorgen. Es wäre aber ganz einfach möglich gewesen, eben dafür vorher schon Rahmenrichtlinien zu setzen und beispielsweise auch angesiedelt bei der Weltgesundheitsorganisation zu überlegen, wer braucht den Impfstoff eigentlich zuerst? Und das eben nicht nach dem Portemonnaie auszurichten, sondern wirklich nach den Bedarfen. Alte Menschen weltweit, eben auch in Ländern wie Bangladesch oder Pakistan, Gesundheitsarbeiterinnen in Südafrika, die gerade auch überproportional hoch von den Infektionen betroffen sind. All das ist leider ausgeblieben. Und natürlich ist es so, dass die Pharmaindustrie erstmal ihr Geschäft machen möchte. Das kann man ihr auch nicht verwehren. Aber die Aufgabe der Politik wäre es, aus unserer Perspektive auf jeden Fall gewesen, eben das zu regulieren, gerade wenn es um die Vergabe von öffentlichen Mitteln geht. Und das hat übrigens auch die Weltgesundheitsorganisation schon in der ganz frühen Phase der Pandemie empfohlen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil man damit gute Erfahrungen gemacht hat, nachdem beispielsweise bei HIV-Medikamenten es jahrelang um Auseinandersetzung mit der Pharmabranche ging, um jede einzelne Preissenkung für arme Länder gefochten werden musste, ist es da gelungen, einen so einen offenen Technikpool zu errichten. Und der hat den großen Vorteil, dass eben darüber schneller und auch sicherer Medikamente entwickelt werden und die im Preis auch massiv gesunken sind.
Lässt sich in einer solchen Situation wie jetzt eine schnelle Produktion und Verteilung von Impfstoff gewährleisten, ohne eben an diesen Mechanismen grundlegend etwas zu verändern?
Auf jeden Fall. Also wenn man jetzt von den grundlegenden Veränderungen spricht, würde das ja bedeuten, dass eben die Entwicklung von Medikamenten, von lebenswichtigen Medikamenten nicht mehr vom Marktinteresse geleitet werden sollte. Das wäre sozusagen das große Ziel. Dafür streiten viele Organisationen und zivilgesellschaftlichen Gruppen auch schon seit Jahrzehnten, weil das einfach eine logische Konsequenz wäre, wenn man es ernst meint, Gesundheit als Menschenrecht zu verstehen. Aber für den ersten Schritt würde es schon ausreichen, beispielsweise die Pharmaindustrien auf der Grundlage einer globalen Ausnahmesituation, in der wir uns in der befinden, da es kann, glaube ich, kein Zweifel mehr dran sein, dazu zu verpflichten, Lizenzen zu erteilen. Das würde helfen, schneller weitere Produktionsstandorte aufzubauen. Da können die Pharmaindustrie auch gerne natürlich Geld für bekommen, pro Impfdosis, die dann eben an anderen Standorten produziert werden kann. Und das wäre ein großer Vorteil, weil dann hätte man nicht nur, wie jetzt bei Pfizer, bei BioNTech, einen neuen Standort in Marburg, was ja auch schon viel zu lange gedauert hat, bis so etwas überhaupt ausgehandelt und beschlossen wurde, sondern dann hätte es auch die Möglichkeit gegeben, in Ländern des Südens, wo es ja durchaus auch pharmaproduzierende Industrie gibt, in Bangladesch beispielsweise oder in Indien oder auch in einem Land wie Südafrika, schon Produktionsstätten aufzubauen. Das könnte man jetzt machen. Dazu braucht es eine tatkräftige Entscheidung der Regierung und das sollte unbedingt jetzt passieren.
In SWR 2 am Morgen war das Anne Jung von der Hilfsorganisation Medico International zur Frage einer gerechten Impfstoffverteilung nicht nur unter europäischen Staaten, sondern auf der ganzen Welt und mit dem Vorschlag einer lizenzierten Produktion von Impfstoff weltweit. Vielen Dank, Frau Jung, für das Gespräch.
Sehr gerne.
SWR 2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. Mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.